Hallo und willkommen zu diesem Deep Dive. Heute reisen wir anhand deiner Lernzettel mal durch die deutsche Sozialpolitikgeschichte.
Hallo.
Also von der frühen Armenfürsorge bis zum Sozialstaat in Weimar.
Genau.
Unsere Mission? Mal schauen, wo unser heutiges System eigentlich herkommt. Das war ja kein Spaziergang, sondern eher so ein Ringen, oder? Beeinflusst von Moral, Macht, Wirtschaft.
Absolut.
Fangen wir doch mal ganz vorne an. Als Armut so langsam ein öffentliches Ding wurde, nicht mehr nur Kirche.
Ja, ist ein guter Startpunkt. Also mit dem Ende vom Mittelalter und der Reformation, da änderte sich echt viel. Arbeit war plötzlich quasi gottgefällig und Faulheit Sünde. Das passte natürlich super zum aufkommenden Kapitalismus und hat den Umgang mit Armut total geprägt.
Und Luther hat da auch mitgemischt.
Ja klar, Luther forderte schon 1520 rum, dass die Städte das regeln sollen. Sich um ihre Armen kümmern, Betteln eindämmen und, ganz wichtig, genau unterscheiden.
Okay, dieses Unterscheiden, das wurde dann richtig administrativ umgesetzt, oder? Ich habe da was gelesen, Nürnberger Bettelordnung 1522. Wie lief das?
Ja, genau die. Da wurde knallhart getrennt, also zwischen den würdigen Armen, Alte, Kranke, Witwen, Waisen, solche Leute halt.
Verstehe.
Und den anderen, den unwürdigen, also arbeitsfähige Bettler, die galten als faul. Die sollten zur Arbeit gezwungen werden. Später kamen ja dann die Zucht- und Arbeitshäuser dazu.
Und das ist ja schon krass, oder? Diese moralische Sortierung.
Total. Und was faszinierend ist, diese uralte Denke, verdiente versus unverdiente Armut, die finden wir, wenn du genau hinsiehst, bis heute.
Echt? Wo denn?
Na, in der Logik von Mitwirkungspflichten und Sanktionen, wie wir es im Bürgergeldsystem, also früher SGB II, haben. Dieses ganze Fördern und Fordern.
Stimmt.
Das ist keine rein technische Verwaltungsfrage. Die Debatte dahinter ist kulturell tief verwurzelt in dieser alten Moral.
Verstanden. Okay, lass uns mal einen großen Sprung machen. 19. Jahrhundert. Industrialisierung, Fabriken, aber eben auch Massenelend, die soziale Frage und der Staat hat sich ja eher bedeckt gehalten, oder?
Ja, also bedeckt gehalten ist fast nett ausgedrückt. Der hat sich lange, lange rausgehalten. Die Antwort kam dann, und das ist das Spannende, aus der Gesellschaft selbst.
Ah, okay.
Das war sozusagen die Geburtsstunde der freien Wohlfahrtspflege. Also kirchliche Bewegung, Johann Hinrich Wichern zum Beispiel, gründet das Raue Haus, startet die innere Mission. Daraus wurde die Diakonie.
Mhm.
Oder Adolf Kolping, die Gesellenvereine, die Wurzel der Caritas. Und gleichzeitig hat sich die Arbeiterbewegung auch selbst geholfen, mit eigenen Hilfskassen und so.
Okay, und dieses frühe Engagement von Kirchen und Arbeitern, hat das unser heutiges System geprägt?
Absolut. Daher kommt unser duales System. Also, dass wir öffentliche Träger haben, den Staat, und eben die freien Träger, Caritas, Diakonie und so weiter.
Ah, okay.
Und das Subsidiaritätsprinzip wurde dadurch auch gestärkt. Also der Staat hilft erst, wenn die kleineren Einheiten, Familie, Vereine, freie Träger es nicht mehr schaffen.
Mhm.
Aber gleichzeitig, im 19. Jahrhundert entwickelte sich auch diese, Zweiteilung, die bis heute wichtig ist.
Welche Zweiteilung meinst du?
Naja, einerseits die Armenpolitik. Die Fürsorge. Für die, die ganz unten waren. Oft sehr kontrollierend, stigmatisierend, mit Bedürftigkeitsprüfungen. Das Elberfelder System ist da so ein Beispiel. Sehr individuell, aber auch sehr kontrollierend.
Okay, das war die eine Seite. Und die andere?
Die andere Seite war die Arbeiterpolitik. Für die neue Masse der Industriearbeiter. Da ging es mehr um Versicherung.
Also anders als bei der Fürsorge?
Ja, ganz anders. Ziel war hier, den Lebensstandard zu erhalten, die Leute zu integrieren und ganz wichtig, man hatte einen Rechtsanspruch durch Beiträge, keine Almosen mehr.
Und diese Trennung, Fürsorge hier, Versicherung da, die sehen wir heute noch.
Ja, total. Das prägt die Hierarchie. Denk mal an den Unterschied zwischen Arbeitslosengeld 1, das ist eine Versicherungsleistung, und dem Bürgergeld. Das ist im Grunde Fürsorge. Das ist das direkte Erbe davon.
Spannend. Und dann kam Bismarck, der Vater des Sozialstaats. Oder war das komplizierter? Stichwort Zuckerbrot und Peitsche?
Ja, das trifft es ziemlich gut. Also die Peitsche, das war klar das Sozialistengesetz 1878. Damit wollte er die Sozialdemokratie klein halten. Hat ja nicht geklappt.
Nee.
Und deshalb kam dann das Zuckerbrot, die Sozialgesetzgebung, angestoßen durch die kaiserliche Botschaft 1881.
Aber nicht aus reiner Nächstenliebe, nehme ich an.
Nein, eher weniger. Das war knallhartes politisches Kalkül. Man wollte die Arbeiter durch staatliche Geschenke, quasi, an den Kaiserstaat binden.
Mhm.
Und der Sozialdemokratie so den Wind aus den Segeln nehmen. Strategischer Paternalismus sozusagen.
Und konkret? Was waren die Gesetze? Die kennt man ja oft.
Genau, das sind die drei Säulen. Eingeführt 1883 bis 89. Kranken-, Unfall- und die Invaliditäts- und Altersversicherung.
Und das war daran neu oder wichtig?
Vor allem die Prinzipien, die teilweise heute noch gelten. Versicherungspflicht. Das schafft eine Solidargemeinschaft und gibt Kontrolle. Dann die Beitragsfinanzierung, dadurch entsteht ein Rechtsanspruch, eben kein Almosen. Und die Selbstverwaltung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das sollte sie integrieren.
Okay.
Dann Weimarer Republik, der erste Versuch eines demokratischen Sozialstaats. Was waren da so die wichtigsten Schritte?
Also in der Verfassung von 1919 stand schon viel drin. Artikel 151, das Ziel eines menschenwürdigen Daseins.
Klingt gut.
Und praktisch?
Praktisch wurde es vor allem mit der Reichsfürsorgepflichtverordnung 1924. Die hat zum ersten Mal einen reichsweiten Rechtsanspruch auf ein Existenzminimum festgelegt. Das war neu.
Mhm.
Und natürlich, ganz zentral, die Einführung der Arbeitslosenversicherung 1927.
Der politische Anlauf, der stand ja von Anfang an unter Druck, oder?
Ja, enorm unter Druck. Die Folgen vom Krieg, die Inflation und dann kam ja ab 1929 die Weltwirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit.
Und die neue Versicherung?
Die war dafür überhaupt nicht gemacht, die ist finanziell komplett zusammengebrochen.
Oh je.
Und jetzt wird's politisch brisant. Die Reaktion der Regierung Brüning war ja radikale Sparpolitik, durchgesetzt mit Notverordnungen, am Parlament vorbei.
Und was hat das bewirkt?
Es hat die soziale Not natürlich noch verschlimmert. Und, ganz fatal, es hat das Vertrauen in die Demokratie massiv untergraben. Viele dachten, die schafft es nicht, die Krise zu lösen.
Also hat das Scheitern des Sozialstaats auch die Demokratie geschwächt?
Ja, ganz erheblich. Das war Wasser auf die Mühlen der Extremisten, vor allem der NSDAP. Das zeigt leider sehr deutlich, wie eng soziale Sicherheit und die Stabilität einer Demokratie zusammenhängen.
Puh. Okay, also wenn wir das jetzt zusammenfassen, was kannst du da für dich mitnehmen? Unser Sozialstaat ist ja kein fertiges Produkt, sondern echt das Ergebnis eines langen, oft konfliktreichen Weges.
Genau.
Da stecken Moralvorstellungen drin, die Jahrhunderte alt sind, Bürgerengagement, politische Machtspiele à la Bismarck und eben auch die Lehren aus bitteren Krisen. Diese alten Linien, Fürsorge versus Versicherung, Kontrolle versus Anspruch, die sind irgendwie immer noch da.
So ins Wanken gebracht hat. Welche Verantwortung trägt denn unser heutiges System sozialer Sicherung für die Stabilität unserer Demokratie? Gerade wenn die Zeiten wieder schwieriger werden.
Eine gute Frage.
Ja, eine Frage, über die man, glaube ich, gut mal nachdenken kann.